Ja, Lieben, ein herzliches Willkommen auch von mir. Vielleicht nur ein kurzer Hinweis, eingeblendet war, ich glaube, Einheit unter Christen als Thema. Eigentlich ist bei mir überschrieben Freud und Leid teilen. Ihr werdet aber merken, dass das sehr ähnlich ist und dass das schon passt. Und es wird auf jeden Fall aus Johannes 17 zitiert werden, aber das sage ich gleich noch. Ich arbeite in Frankfurt und Corona-bedingt bin ich eine ganze Zeit mit dem Auto dorthin gefahren und habe jetzt vor ein paar Wochen überlegt, nee, ich fahre wieder Bahn. Und so dass ich jetzt ab und zu wieder die Erfahrung habe, mit der Bahn unterwegs zu sein. Vor nicht langer Zeit ist Folgendes passiert. Ich bin morgens in den Zug gestiegen und bei Ulla Born gibt es eine ziemliche Vollbremsung. Und der Zug brannte. Das hintere Zugteil, da war ein Schmorbrand, es wurde neblig im Zug. Wir haben dann verschiedene Anweisungen bekommen. Dreiviertel Stunde später kam ein Techniker. Wir mussten dann im nächsten Bahnhof in den vorderen Wagen steigen. In Mainz wurde der Zug dann aussortiert. Und dann war ich in der Bank, fuhr zu einer Besprechung in den 40. Stock. Der Fahrstuhl blieb hängen. Wir haben eine Viertelstunde gewartet, der Techniker kam, hat uns dann befreit. Der Tag nahm seinen Lauf, ich habe meinen Zug nach Hause genommen bei Ulla Born. Der Zug bleibt stehen, Signalstörung. Dachte ich, ja, es gibt so Tage. Am nächsten Tag, ich fahre mit dem Regionalexpress, der hat den Vorzug, der hält nicht überall. Stehe ich in Bischofsheim. Und heißt es, ja, wir müssen einen Moment warten, Zugüberholung. Okay, denke ich, es gibt ja da Prioritäten, unterschiedliche Rangigkeiten, wer schneller sein darf. Da hält eine S-Bahn neben uns. Okay, ich denke mir nichts dabei. Denke, die muss dann halt auch warten. Nee, die S-Bahn ist weitergefahren, die hat uns überholt. Und die hält halt überall. Also ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein, ja. Und als ich mich gerade so darüber ärgern und aufregen wollte, dachte ich, warum bin ich eigentlich so wichtig? Warum ist das wichtig, ob das jetzt eine S-Bahn oder ein Intercity ist, der mich überholt, ist eigentlich unwichtig, oder? Und was das mit dem Thema Freud und Leid teilen zu tun hat, möchte ich euch im Laufe der Predigt beantworten. Aber so viel will ich sagen, es geht darum, Perspektivwechsel zuzulassen. Perspektivwechsel ist ganz oft eine große Hilfe und eine gute Anleitung fürs Leben. Ich lese uns den Predigttext aus Johannes 17, Verse 1b bis 11. Eigentlich würde es passen, das komplette Kapitel zu lesen. Es ist ein Gebet von Jesus und zwar ein sehr zentrales, was ich immer wieder begeistert finde zu lesen. Jesus betet: Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe dir hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben, und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt, und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt, Vater, du heiliger Gott, damit du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens. Bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Soweit der Text. Da steckt natürlich sehr, sehr viel drin und wir können nur auf ein paar Aspekte davon heute Morgen eingehen. Aber es geht doch in diesem Text eine ganze Menge um Freud und Leid zu teilen, Jesus und der Vater. Der Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, ist Frieden zu schaffen zwischen einer verlorenen Menschheit und Gott. Und das hat damit zu tun, dass Gott traurig ist und somit Leid heilt und Freude über das Leid deckt. Das heißt, Freud und Leid teilen hat ganz eng was mit Gemeinschaft zu tun. Am Ende des Textes, den ich vorgelesen habe, heißt es, damit sie eins sind wie wir. Diese Einheit ist meines Erachtens die engste mögliche Form, Freud und Leid zu teilen. Ja, wir sagen im Sprichwort, wir gehen durch dick und dünn miteinander. Oder wenn man heiratet, dann sagt man sich zu, dass man in guten wie in schlechten Zeiten zueinander steht. Das ist so dieser Aspekt, mit dem wir eigentlich ganz gut klarkommen. Also zumindest können wir einordnen, dass das gut ist. Und wir haben gerade im Zeugnis gehört, wie schön das ist, wenn man das erfährt. Freud und Leid teilen ist etwas, was uns, glaube ich, verständlich und nahe ist. Ob uns das gelingt, ist dann eine zweite Frage. Aber ich glaube, dass wir ein gutes Verständnis davon haben, was es bedeutet. Zum Beispiel, wenn ein Paar miteinander tanzt, ja, dann geht das nur, wenn sie aufeinander eingehen, aufeinander Rücksicht nehmen. Und das heißt, sie freuen sich zusammen oder sie leiden zusammen, wenn es nämlich nicht gelingt und man sich auf den Füßen steht. Ein Fußballteam oder ein Bergsteigerteam, die unterwegs sind, haben eine gegenseitige Abhängigkeit. Wenn einer leidet, leiden alle mit. Das ist automatisch so, ja. Der Elfer, der verschossen wird, da leidet die ganze Mannschaft. Der Bergsteiger, der sich irgendwie verletzt, ist für die ganze Truppe ein Thema. Und so sagt Jesus, dass er eins ist mit dem Vater. Er ist mit dem Vater ein Team. Und er teilt alles mit dem Vater. Und das ist das, wo jetzt der Perspektivwechsel kommt, den ich angedeutet habe. Dieses Thema hat ja den Aspekt Mensch-Mensch. Das war so mit Fußball und Ehe und Bergsteiger und Tanzen. Damit können wir umgehen. Das kennen wir, das kommt immer wieder vor. Wir haben auch gehört, also wer die Bibel kennt, weiß, dass unser Gott ein dreieiniger Gott ist in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass sie sehr eng verbunden sind, dass die eigentlich identisch sind. Das ist so ein Thema, was wir schwer vom Stand her begreifen, wie das so funktioniert mit der Dreieinigkeit. Aber da merken wir, da sind Dreie, die leiden miteinander, die freuen sich miteinander, die teilen alles. Dann haben wir die Ebene Mensch-Gott. Das ist, wenn wir zu Gott beten. Dann teilen wir ihm mit, wir schütten ihm unser Herz aus. Auch damit kommen wir noch ganz gut zurecht. Wer Gott kennt, weiß, wie wohl das tut, wenn ich ihm mein Herz ausschütte. So, jetzt kommt der Perspektivwechsel. Gott mit Menschen. Wie viele Gedanken machen wir uns darüber, was Gott empfindet, worüber Gott sich freut, worüber Gott traurig ist und dass wir Gottes Freude und Gottes Leid teilen, weil wir uns Gedanken darüber machen, wie er empfindet. Und da ist Johannes 17 sehr aussagekräftig. Da gibt es eine Menge Hinweis darauf, worauf es Gott ankommt, wie er auf unser Leben, auf das Leben der Menschen schaut. Und das möchte ich mit uns heute Morgen so ein Stückchen thematisieren, so ähnlich wie ich in der Bahn erlebt habe. Es geht nicht nur immer um mich, es gibt eine höhere Perspektive. Und nebenbei bemerkt, es hat sich dann in Mainz aufgelöst. unser Zug war so schnell, dass wir vor dem Fahrplan waren und die S-Bahn dann ihren Rhythmus einhalten konnte. Und in Mainz sind wir fahrplanmäßig wieder abgefahren. Also ich habe es dann hinterher verstanden, aber in dem Moment nicht. Ich möchte drei Aspekte aus dem Text anschauen. Zunächst der Vers 4. Ich lese ihn uns nochmal vor. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast, sagt Jesus. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Deine Herrlichkeit offenbart. Das scheint Gott ganz wichtig zu sein, dass die Herrlichkeit Gottes offenbart wird. Und warum ist das so wichtig? Wenn es ein Mensch wäre, der sagt, meine Herrlichkeit soll offenbart werden, dann würden wir sagen, das ist ein bisschen arrogant, oder? Das ist so ein bisschen von oben herab. Aber wenn Gott das sagt, dann geht es hier um etwas Vollkommenes. Ich weiß jetzt nicht, das ist immer schwierig mit Vergleichen, aber die Sonne wärmt und macht Licht, ja? Und wenn man sagen würde, die Sonne tut das nicht, dann sagt man nicht die Wahrheit. Und wenn man sagt, Gott ist nicht Herrlichkeit, sagt man nicht die Wahrheit. Deshalb zu sagen, dass Gott sich daran freut, dass seine Herrlichkeit offenbar wird, heißt, was er hat, möchte er gerne teilen. Und das ist ihm total wichtig. Wir teilen das mit ihm zum Beispiel in Lobpreis- und Anbetungszeiten, wo wir begeistert sind über seine Größe und spüren, wer er ist. Das sind so Momente, wo wir das mit ihm teilen und ein Stück erleben. Aber sicherlich, wenn wir darüber nachdenken, gibt es eine Menge mehr Möglichkeiten, wie wir seine Herrlichkeit offenbar machen können. Jesus hat es getan, indem er in diese Welt gekommen ist, um uns den Vater zu zeigen und seine Liebe zu zeigen, und indem er am Kreuz gestorben ist, damit Rettung möglich ist. Das heißt, Jesus hat ganz viel dafür getan, dass Gottes Herrlichkeit offenbart wird. Wir halten also fest, die Herrlichkeit Gottes, das ist etwas, was Gott richtig Freude macht. Und ich kann überlegen, wo in meinem Leben ich die Herrlichkeit Gottes offenbar machen kann. Zum Beispiel die Einladung von Uli, Zeugnis zu geben, zu teilen, was wir Gutes erleben, ja, mit Gott, durch Gott. Dann möchte ich eingehen auf den Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Jesus sagt dem Vater, dass er hier in diese Welt gekommen ist, um Menschen zu treffen, um Menschen weiterzugeben, was er empfangen hat. Und ich denke, das ist beides. Das ist eine Leidenschaft Gottes, Menschen zu erreichen. Ja, wir Menschen sind eine Idee Gottes. Wir sind von Gott geschaffen. Und Gott sehnt sich danach, mit seinen Geschöpfen Gemeinschaft zu haben. Und das ist eine große Leidenschaft von ihm. Und auf der anderen Seite, wo das nicht so ist, da sieht er diese Verlorenheit und ist sehr, sehr traurig. Jesus weint über die Menschen, die verloren sind. Gott weint über die Verlorenheit. Und wenn wir dieses Leiden Gottes teilen, dann kriegen wir vielleicht auch so die Sehnsucht aufs Herzen, seine Herrlichkeit weiterzugeben und groß zu machen, damit Menschen ihn erleben können und sein Leid kleiner wird. Ein weiterer Aspekt, Vers 10 und 11. Alles, was mir gehört, gehört dir, und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir, sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Längerer Text, steckt auch eine Menge drin. Ich will hinten nochmal anfangen. Einheit. Einheit ist ein Zeichen davon, dass wir verstanden haben, was Gottes Idee vom Leben ist. Einheit. Er liebt Einheit von Menschen, zum Beispiel in der Ehe. Er liebt das, wenn da ein Paar eins wird und die Bibel sagt, sie werden ein Fleisch. Sie gehören ganz zusammen. Sie sollen untrennbar zusammengehören. So wie Jesus das von seiner Beziehung zum Vater beschreibt. Der dreieinige Gott sind eine untrennbare Einheit. Die Christen werden als ein Leib beschrieben. Die einzelnen Christen sind wie Glieder oder wie Zellen am Leib und formen die Braut Christi, wo Jesus der Bräutigam ist. Ihr merkt, wir berühren ganz viele Themen, die in sich eine Predigt wären. Aber um diese Einheit geht es. Und an anderer Stelle lesen wir, dass es die Idee Gottes ist, dass Christen daran erkannt werden, dass sie untereinander Liebe üben. Also wie wir als Christen miteinander umgehen, ist ganz zentral zur Beantwortung der Frage, wie viel Jesus ich in meinem Herzen habe. Und auch das ist eine Verantwortung, die wir haben. Ja? Bleib ich in dieser Liebe, wenn ich mit anderen Christen umgehe, auch wenn sie vielleicht eine andere Meinung haben, denn das soll es tatsächlich geben, dass Christen unterschiedlicher Meinung sind. Und dass wir dann in der Liebe bleiben, daran sollen wir erkannt werden. Ja, streiten kann die Welt wunderbar, das können die Menschen prima. Christen wünscht sich Gott, dass sie Einheit haben. Und mir hilft eigentlich immer so ein bisschen, ich meine, wir können alles relativieren, aber irgendwo macht es das schon deutlich. Wenn ich in einer Lebenskrise stecke, dann ist, ob das Essen gelingt oder nicht, völlig zweitrangig. Aber wenn es mir ansonsten rundherum gut geht, dann kann das ärgerlich sein, wenn das Essen nicht gelungen ist, ja, und ich dann vielleicht doch die Pizza bestelle. Will sagen, die Themen sind im unterschiedlichen Kontext anders zu bewerten. Und manchmal ist es wichtig, dass ich mir das größere Bild anschaue und mir überlege, hey, was ist das Leben eigentlich? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir eins so ein bisschen Sorge macht. Und das sage ich nicht euch, das sage ich mir und überlegt, ob das euch trifft. Ich habe die Sorge, dass wir in Richtung Wohlstandsevangelium oder dass ich in Richtung Wohlstandsevangelium unterwegs bin, dass ich gesund bin, dass es meinen Lieben gut geht, dass ich versorgt bin, dass das, was mir gehört, auch erhalten bleibt. Es geht immer irgendwie um mich und das ist nicht, was ich eigentlich in der Bibel finde. Und ich glaube, dass da ein Perspektivwechsel reingehört. Es ist nichts dagegen zu sagen, dass es mir gut geht, ja? Aber das ist nicht, worum es geht. Wir sind nicht in dieser Welt, damit wir ein gutes Leben haben. Wir sind in dieser Welt, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Ja, wir sind in dieser Welt, damit die Menschen sehen, wo sie herkommen und wer sich nach ihnen sehnt. Und das andere darf auch sein, aber es ist zumindest mal nicht Nummer eins. Das heißt, was ich uns fragen möchte, ist, bin ich einer, der die Herrlichkeit Gottes offenbart? Und wenn ich das sein möchte, einer, der die Herrlichkeit Gottes offenbart, wie könnte das für mich aussehen? Wie würde das für mich funktionieren? Was würde ich dann tun, wenn ich die Herrlichkeit Gottes offenbare? Habe ich mir da mal Gedanken drüber gemacht? Teile ich Gottes Leidenschaft für die Menschen? Ist mir das wichtig, wie Gott auf meine Mitmenschen sieht? Und was heißt das für mein Handeln? Wir haben in dem Text gelesen, dass die Nachfolger Jesu sich nach dem Wort Gottes richten, weil sie es kennen. Wie sieht das bei mir aus? Also Fragen, die es sich lohnt, einmal zu stellen, um für sich Klarheit zu haben, bin ich so unterwegs, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ich mache mir ja Gedanken, dass ich Christ geworden bin Und wie soll denn das aussehen für mich? Wie möchte ich das denn gestalten? Und passiert das in meinem Leben, was ich mir gedacht habe? Und dann steht hier in dem Vers 10 etwas, was wir vielleicht auch nicht so ganz so gerne so konkret hören. Alles, was mir gehört, gehört dir, und was dir gehört, gehört mir. Gott zumindest sagt, ich möchte alles mit euch teilen. Die ganze Herrlichkeit, ihr habt Zugang, ihr dürft an meine Schatzkammer, ihr dürft meine Kompetenz nutzen, ihr dürft euch auf meine Verheißungen berufen. Das, was ich habe, teile ich mit euch. Ich möchte meine Herrlichkeit euch zeigen. Ich möchte euch das erleben lassen, dass ihr euch erfüllt und durchfließt und ihr einen Frieden habt und ihr meine Liebe spürt. Gott will das da nichts zurückhalten. Und dann ist die Frage, er wünscht sich, dass wir im Gegenzug ihm alles geben. Wie schwer fällt uns das manchmal zu teilen? Meine Zeit, meine Finanzen, meine Kraft. Ich möchte uns einfach nachdenklich machen an der Stelle, sind meine Prioritäten richtig? Oder anders gefragt, wenn wir Botschafter in Christi Stadt sind, inwieweit will ich das auch wirklich sein und stehe ihm zur Verfügung, dass er das auch so wahrnimmt, dass ich wirklich ein Vertreter von dem bin, was ihn bewegt, was ihm Freude macht, woran er leidet. Also, um abschließend nochmal so ein bisschen versuchen, zusammenzufassen, teilen ist wichtig. Teilen ist wichtig. Wer teilt, hat Gemeinschaft. Ja? Wer nicht teilt, hat keine Gemeinschaft. Dann bist du für dich vielleicht zufrieden, aber erst wenn ich teile, erlebe ich, wie schön das ist, mit jemand anderem sich zu freuen oder auch traurig zu sein. Was teile ich? Mit wem teile ich? Wie sehr bin ich in der Lage, mich in jemand anderen hineinzuversetzen, um zu verstehen, was seine Freude ist und was sein Leid ist? Und eine ganz wichtige Frage, wie wichtig bin ich? Wie wichtig bin ich wirklich? Dann, was wir sehr besprochen haben, kann und möchte ich die Freude Gottes und das Leiden Gottes nachvollziehen? Und was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet das für meinen Lebensstil? Ja, ich lasse euch heute mit einer Menge Fragen zurück und ich empfehle euch, lest in Ruhe nochmal Johannes 17. Da stecken eine ganze Menge Antworten drin. Auch eine Menge, was sehr, sehr motiviert und sehr kraftvoll ist. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung. Das heißt, wir werden drei Lieder hören und in der Anbetung, das habe ich in der Predigt ja gesagt, geht es so ein Stückchen darum, diese Herrlichkeit Gottes zu spüren. Und das Stückchen ist so groß, wie ich es zulasse. Gottes Macht, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit, der ist unvergleichlich, der ist vollkommen und wunderbar. Der ist rein und groß und er ist Freude und Frieden und Licht. Der ist Sanftmut und er hat Geduld. Und er ist allgegenwärtig, er ist unwandelbar, er ist unabhängig von Zeit und immer da. Und Gott ist wunderschön. Lassen wir uns auf ihn ein und vielleicht gelingt es uns, so das in unser Herz fallen zu lassen, dass uns das berührt und uns hilft, die gestellten Fragen so ein Stückchen zu bewegen und für uns zu beantworten. Ihr seid eingeladen, mit ganzem Herzen dabei zu sein und für die, die hier sind, ihr wisst, ihr dürft gerne in Gedanken mitsingen, aber leider nicht laut. Ja, wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Lieber Vater im Himmel, das ist so unglaublich wunderbar, dass du dich uns offenbarst und dass du uns all die Fülle deiner Herrlichkeit zeigen möchtest und schmecken lässt, dass wir erleben, wie gut du bist. Und Vater, du sehnst dich danach, dass wir auch mit dir teilen, was dir so am Herzen liegt. Und du sagst zu uns, geht hin, damit die Menschen erkennen, wie deine Herrlichkeit ausschaut und dass es einen Weg gibt, der einfach mit nichts zu vergleichen ist, weil er Herrlichkeit bedeutet. Danke, Vater, dass wir in dieser Welt nicht alleine sind. Du bist bei uns, auch durch deinen Geist in uns. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Amen.